Flucht, Bomben, Missbrauch. Man kommt zwar in ein Aufnahmeland, wo es sicher ist, aber die traumatischen Erlebnisse aus den Herkunftsländern bleiben. Dazu kommen auch noch Unsicherheiten anderer Art, bei denen es zum Beispiel um Unterkunft, Essen, Gesundheit oder Sprachprobleme geht. Das alles kann man als Flüchtling erleben. Was helfen kann, diese Krisen in einem Aufnahmeland zu meistern, sind Kriseninterventionen. Eine Krisenintervention ist eine spezielle Form der Unterstützung, um Menschen in akuten Lebenskrisen zu helfen. Liebe ZuhörerInnen, ich begrüße Sie aus dem 9. Bezirk in Wien. Mein Name ist Tatjana Slawitz. Ich studiere im Master Translationswissenschaft, genauer gesagt Dolmetschen, an der Uni Wien. Und ich bin sehr froh, dass Sie sich meinen Podcast zum Thema Krisenintervention als akute Flüchtlingshilfe anhören. Ja, warum eigentlich genau dieses Thema? Es gibt dafür einige Gründe. Zunächst kann ich sagen, dass mich die psychosoziale Arbeit mit Menschen schon seit Jahren interessiert. In diesem Podcast geht es insbesondere um die Unterstützung von Flüchtlingen in akuten Lebenskrisen. Zweitens möchte ich auch anmerken, dass mein Thema und der Podcast selbst im Rahmen einer Übung entwickelt wurden. Und zwar heißt diese Krisenkommunikation in der akuten Flüchtlingshilfe. Diese Übung gibt mir also die Möglichkeit, mich mit dem Bereich, der mich sehr interessiert, weiter auseinanderzusetzen, und ich freue mich, meine bisherigen Erkenntnisse mit Ihnen zu teilen. Und jetzt kommen wir zur Frage, was erwartet sich hier in diesem Podcast? Diverse Inhalte, die ich Ihnen präsentieren werde, stammen aus zwei Interviews, die ich im letzten Monat durchgeführt habe. Ich habe zwei Personen befragt, die selbst Kriseninterventionen durchgeführt haben. Jedoch wünschen die interviewten Personen, unerkannt zu bleiben. Ich nenne sie also Alina und Alexander. Alina ist eine österreichische Psychotherapeutin, die zusammen mit anderen KollegInnen Anfang 2022 solche Interventionen auf freiwilliger Basis angeboten hat. Am Anfang des Ukraine-Krieges 2022 haben sie einen großen Mangel an solchen Hilfsangeboten für frisch angekommene Flüchtlinge wahrgenommen. Alexander hat in mehreren NGOs, unter anderem in sozialmedizinischen Abteilungen, gearbeitet. Durch sein Studium hat er auch einen psychotherapeutischen Hintergrund. Außerdem hat er am Anfang des Ukraine-Krieges Flüchtlinge bei sich in Wien aufgenommen und sie einige Zeit betreut. In dieser Zeit hat er viele akute Krisen miterlebt und entsprechende Kriseninterventionen in die Tat umgesetzt. Mit Alina und Alexander habe ich alles rund um das Thema Kriseninterventionen besprochen. Was umfasst so eine Intervention? Wann und wie wird sie durchgeführt? Was sind die Schwierigkeiten dieses Settings? Ich interessiere mich auch für die eigenen Emotionen, die bei Ihnen währenddessen aufgekommen sind. Außerdem habe ich einige spannende Beispiele aus der Praxis gehört, und ich werde diese sowie alle anderen Inhalte, Ihre Sichtweisen, Ihre Erlebnisse und Einstellungen in diesem Podcast nacherzählen. Für mich waren Ihre Geschichten und Erzählungen sehr berührend, und ich hoffe, dass es für Sie ebenso spannend zum Zuhören sein wird. Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, was genau eine Krisenintervention ist und was Ihre Ziele sind. Nach den beiden Interviews hat sich herausgestellt, dass ExpertInnen unterschiedliche Vorstellungen von Kriseninterventionen haben. Einerseits kann unter Krisenintervention eine kurzfristige Akutbetreuung noch mitten im Einsatzgeschehen bzw. kurz danach verstanden werden. Andererseits können Kriseninterventionen als Hilfe in akuten Krisen gesehen werden, jedoch etwas längerfristiger sein und einige Sitzungen in Anspruch nehmen. Ich möchte jetzt mit Alina anfangen. Alina, die österreichische Psychotherapeutin, hat genau die letztgenannte Art der Kriseninterventionen durchgeführt. Das waren so 5 bis 10 Kriseninterventionssitzungen. Sie hat ein Gespür dafür gehabt, dass ein solches Angebot zu diesem Zeitpunkt einfach notwendig war und hat das auf freiwilliger Basis gestartet. Sie erzählt: Die Menschen sind in Schock, wenn sie in ein Ankunftsland kommen. Sie haben zudem die traumatischen Erlebnisse aus der nahen Vergangenheit und sie brauchen eine sogenannte Stabilisierung, mit deren Hilfe sie dann verstehen, dass sie mit den Krisen und Problemen entweder selbst oder mit Hilfe einer Fachperson umgehen können oder wollen. In den ersten akuten Tagen brauchen sie Unterstützung dabei wahrzunehmen, wo sie sind, das Erleben in einem anderen Land weiterläuft und die akuten Bedürfnisse zu befriedigen. Ich habe Aline gefragt, ob sie die Methoden ihrer Arbeit bzw. wie sie vorgeht beschreiben kann. Und sie hat mir geantwortet, dass es keine universelle Methode bei den Kriseninterventionen gibt. In einem solchen Setting arbeitet jede und jeder sehr individuell. Man passt auch Strategien und Methoden je nach Anspruch und Bedürfnis an. Für jede und jeden bedeutet Krise ja was anderes. Für einige stellt die Flucht in ein anderes Land eine Krise dar, für andere sind eine andere Sprache oder ein anderes Sozialsystem das größte Problem. Alina wollte somit betonen, dass Menschen, die geflohen sind, immer noch traumatisiert sind. Die Tatsache, dass sie schon woanders, also weg vom Krieg, sind, erlaubt nicht, das Geschehene als posttraumatische Belastungsstörung zu betrachten. Bei vielen Personen bleiben ja die Verwandten noch im Krieg, was auch viele Belastungen mit sich trägt. Für Alina ist es aber in erster Linie wichtig, unabhängig vom Bedürfnis der Person klarzumachen, dass sie in Sicherheit ist. Des Weiteren gibt sie auch keine Tipps und ermahnt niemanden. Sie schafft vielmehr einen sicheren Raum für Gefühle und Gedanken der KlientInnen. Für mich war es sehr interessant zu fragen, wie es ihr mit der Abgrenzung von den gehörten Erzählungen und Geschichten ging. Sie hat mir gesagt, es war nicht immer einfach. Obwohl sie eine psychotherapeutische Ausbildung hat und theoretisch weiß, wie man sich abgrenzt und eine Distanz zum Gesagten der KlientInnen einhält. Während der Arbeit in Flüchtlingskrisen betont sie auch die Notwendigkeit von regelmäßigen Supervisionen und Interventionen. Das sind Besprechungen, bei denen die eigenen Sorgen mit KollegInnen geteilt werden, natürlich streng vertraulich. Solche Inhalte alleine ohne Unterstützung verarbeiten zu müssen, sagt Alina, kann schwere Folgen für die eigene Gesundheit haben. Sie selbst hat auch Supervisionen und Interventionen besucht und hat das sehr hilfreich gefunden. Das hat ihr auch geholfen, ihre eigene Arbeitsweise von einem anderen Winkel zu betrachten und entsprechende Änderungen vorzunehmen. Zusätzlich hat ihr die eigene Therapie geholfen, ihre Grenzen besser zu spüren und zu verstehen, wie viel Arbeit sie eigentlich schafft, ohne dass es zu Burnouts kommt, wie es oft in ihrem Beruf passiert. Man fängt oft mit großem Enthusiasmus an, weil man Menschen helfen möchte, sagt sie, und irgendwann kommen die Erschöpfung und der Verlust der Motivation. Da Alina selbst aus der Ukraine stammt, habe ich sie auch gefragt, wie es ihr damit gegangen ist, als sie die Geschichten gehört hat, die sie höchstwahrscheinlich auf eine eigene Weise sehr betroffen haben. Selbstverständlich war das nicht so einfach. Da ich bereits vor dem Krieg in Österreich war und nicht geflohen bin, habe ich das Ganze doch von einer anderen Perspektive erlebt. Wiederum möchte ich die Wichtigkeit der eigenen Therapie hervorheben, da ich mit meiner Krise viel effektiver umgehen konnte als wahrscheinlich der durchschnittliche Mensch. Ich wusste, wie ich nach Hilfe bei Freunden fragen kann, wann ich meine eigene Ruhe brauche und wann ich einfach nur weinen will, sagt Alina. Wegen meiner Leidenschaft für Sprachen und Dolmetschen konnte ich natürlich die beiden folgenden Themen nicht umgehen. Ich habe Aline gefragt, was sie von Kriseninterventionen mit DolmetscherInnen hält. Sie hat mir gesagt, dass Kriseninterventionen in der Muttersprache immer die beste Option sind. In diesem Fall haben die Menschen ihrer Meinung nach das Gefühl, dass sie sicher verstanden werden. Jedoch ist die Krisenintervention mittels Dolmetschen weiterhin eine Möglichkeit, wenn die muttersprachliche Unterstützung nicht möglich ist. Sie ist überzeugt, dass die DolmetscherInnen, die im psychosozialen Bereich arbeiten, eine bestimmte Einschulung brauchen, da das Dolmetschen in diesem Bereich sehr emotional belastend ist, so Alina. Da die DolmetscherInnen alle Inhalte von beiden Parteien in sich aufnehmen, um sie dann wiederzugeben. Auch die Supervision für DolmetscherInnen findet sie unverzichtbar. Als wir dann am Ende des Interviews zum Thema Organisation, Angebot und Probleme übergingen, sagte Alina gleich, dass es in Österreich am Anfang des Ukraine-Krieges fast keine psychosoziale Unterstützung gab, für die die Kosten übernommen wurden. Viele Menschen wussten nicht, an wen sie sich für eine kostenlose Unterstützung in der Akutphase wenden können. Darüber hinaus findet sie, dass es für die Zukunft wichtig ist, aus den früheren Flüchtlingskrisen 2015 und 2022 zu lernen, dass Flüchtlinge in Krisen mehr Angebote der psychosozialen Unterstützung inklusive Kriseninterventionen bekommen sollen. Als Lösungsweg schlägt sie vor, die Organisationen, die dies bereits anbieten, vom Staat mehr finanzieren zu lassen, damit diese Organisationen mehr Fachkräfte einstellen können und ihr Angebot erweitern können. Viele Organisationen haben ja einfach nicht genug Kapazitäten. Alina ist im Übrigen überzeugt, dass solche Hilfe bereits bei den Erstaufnahmen mehr organisiert sein sollte und dass dies genauso wie lebensnotwendige Sachen wie Essen oder Schlafplätze auch angeboten werden sollte für die, die es brauchen. Sonst können die Ankommenden nur unausgebildeten Freiwilligen oder anderen Menschen, die bei den Erstaufnahmen arbeiten, ihre Traumata schildern, weil sie oft niemanden sonst haben, mit dem sie darüber sprechen können. Diese können damit aber vielleicht nicht richtig umgehen, denkt Alina. Abschließend hat Alina gesagt, dass die Kriseninterventionen erfolgreich waren, weil die Menschen mit einer bestimmten Motivation gekommen sind und sie haben gewusst, mit welcher Absicht sie zu ihr kommen. Alina ist mit ihrer Arbeit zufrieden und ist immer noch überzeugt, dass diese Entscheidung von ihr und ihren KollegInnen notwendig und wichtig war. Nun würde ich gerne zu den Erfahrungen von Alexander übergehen. Alexander, ein sozialmedizinischer Berater, hat ein sehr gutes Gefühl dafür, in welchem Zustand sich ein Mensch befindet und was er im Moment braucht. Beispielsweise bei Panikattacken, wo es dem Menschen einfach nicht bewusst ist, was mit ihm gerade passiert. Falls Sie nicht wissen, was eine Panikattacke ist: Eine Panikattacke ist eine große Angst vor dem Tod aufgrund von Realitätsverlust. Dazu kommen noch physiologische Symptome wie Herzrasen, Schmerzen und Atemnot. Als ich ihn gefragt habe, ob er mit mir seine Kriseninterventionserfahrungen teilen könnte, hat er gleich angefangen, folgende Geschichte zu erzählen, die ich gerne in der ersten Person nacherzählen würde. Das war die erste Familie, die ich bei mir aufgenommen habe. Sie waren so um die 4 Tage auf dem Weg von der Ostukraine nach Österreich. Das war eine Frau mit einer jugendlichen Tochter. Als ich sie gesehen habe, waren ihre Augen voller Angst. Sie haben sehr verloren gewirkt und haben nicht wirklich verstanden, wohin sie gekommen sind, was mit ihnen gerade passiert. Ich habe später erfahren, dass sie zuvor 5 Tage im Keller verbracht haben. Zum Zeitpunkt des Ankommens in Wien bei mir waren sie sehr erschöpft. Sie haben auch gemeint, dass Wien eine Transitstelle für sie ist und sie wollen nicht lange hier bleiben. Sie waren im Endeffekt 1 Woche bei mir. An einem von diesen Tagen bin ich nach der Arbeit nach Hause gekommen und habe ihnen vorgeschlagen, raus aus der Wohnung irgendwo hinzufahren, um sich ein bisschen zu abzulenken. Das war, glaube ich, der dritte Tag. Ich wollte mit ihnen zu den Wiener Bergen fahren, den Ausblick auf Wien zeigen. Wir waren spazieren und haben uns eigentlich ganz gut miteinander unterhalten. Sie haben sich sogar ein bisschen entspannt. Und dann hat man den Flugzeuglärm gehört. Ein Passagierflugzeug ist vorbeigeflogen. Es war ziemlich hoch, aber man hat es schon gehört. Für mich war das einfach ein normales Flugzeug. Jedoch bei der Tochter von dieser Frau hat es eine schreckliche Panikattacke ausgelöst. Es hat sie getriggert, sie konnte plötzlich nur noch schwankend gehen. Sie hat nach ihrer Mama gerufen, die Mama ist zu ihr gelaufen und hat sie umarmt. Das Mädchen hat aber keine Luft bekommen und hat stark geweint. Ich bin schnell zu ihnen gelaufen und habe die Mama gebeten, die Tochter loszulassen und lieber nur ihre Hand zu halten, statt sie zu fest zu drücken. Ich habe sie gebeten zu sagen, dass sie da ist, dass sie bei ihr ist. Sie haben auch einen Beutel mit Essen dabei gehabt. Ich habe den Beutel ausgeleert und ihn dem Mädchen gegeben und ich habe gesagt, atme in den Sack, zähle die Bäume rund um dich, schau mich an. Diese Strategien habe ich mehr oder weniger gleichzeitig angewendet. Die Idee war also, das Mädchen zurück ins Hier und Jetzt zu holen. Sie hatte den Bezug zur Realität verloren. Es war für sie ein Flashback. Sie war mit ihrem Kopf bei diesem traumatischen Moment. Sie war physisch hier, aber mental war sie woanders. Es ist in solchen Momenten sehr wichtig, die Menschen zurückzuholen, zum Beispiel, wie ich das mit der Strategie Aufmerksamkeit auf Sachen in der Umgebung gemacht habe. Also zum Beispiel Bäume zu zählen oder auf etwas Blaues zu schauen. In diesem Fall musste man zusätzlich die Atemnot beenden und das mit dem Sack hilft, indem man das eigene ausgeatmete Kohlendioxid wieder einatmet. Dadurch erhöht sich der CO2-Gehalt im Blut auf den optimalen Pegel und das Gehirn hört auf, eine verstärkte Atmung zu fördern. Diese Krisenintervention hat 15 Minuten gedauert. 5 Minuten davon waren akut, also diese Panikattacke, und der Rest war das Gespräch. Ich habe gefragt, was genau sie getriggert hat, woran sie dabei gedacht hat. Für mich war es sehr wichtig, dass er bewusst ist, warum es dazu gekommen ist und dass sie es ausspricht und ausformuliert. Wie habe ich mich dabei gefühlt? Ich war aufgeregt, weil von mir ein Kind war, das offenbar etwas Schreckliches erlebt hat. Es war auch sehr traurig für mich, da ich gewusst habe, dass dieses Mädchen schreckliche Erlebnisse mit sich trägt, die leider ihr weiteres Leben in irgendeiner Weise prägen werden und dass sie viel Kraft braucht, um mit ihnen umzugehen. Aber ich habe diese Gefühle nicht nach außen gezeigt. Ich habe meine Ruhe und Konzentration bewahrt. Diese Ruhe, die ich ausgestrahlt habe, hat auch enorm geholfen. Das Kind hat gesehen, dass ich ruhig bleibe und das hat ihm selbst eine gewisse Sicherheit und Ruhe geschenkt. Als ich und Alexander dann weitergeredet haben, habe ich mitbekommen, dass es bei ihm viele Fälle auch in der Arbeit, in der sozialmedizinischen Beratung gab, als die Menschen nicht aufhören konnten, zum Beispiel zu weinen, oder sie waren so aufgeregt, weil ihre Traumata noch sehr akut waren. Das sind genauso Beispiele einer Krisenintervention. Alexander hat in solchen Fällen versucht, für die Menschen da zu sein und ihnen das Gefühl zu geben, dass es genug Zeit für sie gibt, obwohl es eigentlich nicht immer gestimmt hat. Aber es war so wichtig. Es war ihm auch wichtig zuzugeben, dass die Erlebnisse der Menschen furchtbar sind und dass das, was sie im Moment besorgt, schrecklich ist. Wie es im psychologischen und psychotherapeutischen Kontext üblich ist zu sagen, den Zustand des Menschen wiederzuspiegeln. Es ist also notwendig, die Erfahrungen nicht zu verneinen oder nicht zu sagen, keine Sorge, nichts passiert, das gibt's nicht mehr. Das ist sehr abwertend und kann schwere Folgen haben. Am Ende meines Interviews habe ich Alexander genauso wie Alina gefragt, was seiner Meinung nach helfen könnte, mehr Unterstützung für Menschen in Flüchtlingskrisen zu ermöglichen. Er hat mir gesagt, dass wir selbst viel tun können, hat aber betont, dass die Ausgebildeten natürlich mehr wissen, welche Strategien im Moment geeignet sind. Aber dass Kriseninterventionen oder besser gesagt Erste Hilfe bei Krisen jeder und jeder durchführen kann. Es muss nicht unbedingt eine Fachperson sein. Dafür fehlt aber in unserer Gesellschaft die Sensibilisierung und Informierung für solche Themen. Der Umgang mit ihnen, gewisse Wachsamkeit sowie ein besseres Verständnis von Traumatisierung in Flüchtlingskrisen. Das sind, so Alexander, problematische Bereiche, denen mehr Aufmerksamkeit vom Staat geschenkt werden sollte. Diese letzte Botschaft über eine bessere Informiertheit werde ich mir auch selbst zu Herzen nehmen, denn ich persönlich möchte mich mehr darüber informieren, wie man Flüchtlingen in akuten Krisen helfen kann. Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Erfahrungen von beiden Personen, die ich interviewt habe, gezeigt haben, wie viel eine Krisenintervention umfasst, unabhängig davon, ob einmalig oder in mehreren Sitzungen. Es geht um Dringlichkeit, Stressresistenz, Empathie, aber auch eigene Grenzen, Umgang mit physiologischen Symptomen, wie zum Beispiel Atemnot, Einsatz von bestimmten Strategien, Finden der passenden Worte und vieles, vieles mehr. Und was für eine positive Wirkung Kriseninterventionen zeigen. Sie helfen, quälende Symptome wie Ängste und Schlafstörungen zu lindern. Sie verhindern lebensbedrohliche Situationen wie Suizidversuche. Und was besonders wichtig ist, sie helfen den Menschen, den Alltag wieder selbstständig zu bewältigen. Es ist ja bereits bekannt, dass das Erleben traumatischer Ereignisse die späteren Leistungen der Flüchtlinge und allgemein das Leben im Ankunftsland beeinflussen kann. Viele haben Schwierigkeiten mit der Sprache, können keine Arbeit finden und tun sich mit der Integration schwer. Viele bekommen Angstzustände, Panikattacken und weitere psychische Krankheiten. Deshalb möchte ich nochmals unterstreichen, wie notwendig es wäre, Angebote zur Krisenintervention auszubauen. Die Erzählungen und Geschichten von Alina und Alexander haben mir unter anderem klar gemacht, dass ein Gespräch mit einem Menschen eine sehr wichtige Basis für eine Krisenintervention ist. Durch diese zwei Interviews habe ich also nochmal gemerkt, wie wichtig es ist, dass man jemanden hat, der für einen da ist und welche große Rolle Sprache dabei spielt. Sprache und Mensch. Diese beiden Interviews haben mich für mich wieder bestätigt, wie viele Möglichkeiten und Hilfspotenzial sie beide zusammen haben. In Krisen ist es immer gut, wenn man mit jemandem sprechen kann. Das hat auch meine Interviewpartnerin gesagt und hat dasselbe genutzt, indem sie sich mit ihren KollegInnen oder FreundInnen über den Krieg ausgetauscht hat. Ich möchte Sie ebenso dazu ermutigen, wenn professionelle Hilfe nicht verfügbar ist, sich an Ihre nahestehenden Menschen zu wenden und um Unterstützung zu bitten, falls Sie sich in einer Krisensituation befinden. Ich hoffe, dass dieser Podcast für Sie interessante Seiten der Krisenintervention aufgedeckt hat und vielleicht hat es Sie motiviert, mehr darüber zu erfahren, wie man in der Flüchtlingskrise helfen kann. Ich möchte mich herzlich bei meinen InterviewpartnerInnen fürs Teilen ihrer Erfahrungen und auch für ihre Zeit bedanken. Und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe ZuhörerInnen, dass Sie heute mit dabei waren.